Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du mir deine Zeit schenkst und dass du Fritz Sitte deine Zeit schenkst. Fritz ist gerade in Addis Abeba angekommen. Er ist dort nicht mit dem Flugzeug angekommen, er ist dort nicht mit dem Boot angekommen, auch nicht mit dem Auto oder dem Omnibus und auch nicht mit dem Fahrrad, was man bei ihm ja glauben könnte. Nein, er ist dorthin gelaufen. Er ist vor ein paar Monaten, im Oktober, ist er in Südafrika gestartet und will von dort einen Weltrekord aufstellen. Das werden wir im Laufe des Interviews klären, wo er da eigentlich gerade steht. Idee des Weltrekordes ist es, von Südafrika einmal quer durch Afrika nach oben zu laufen bis nach Nordafrika, im besten Fall diesen Weltrekord zu brechen oder eben auch nicht und dabei diese Länder kennenzulernen. Wir reden darüber, warum er das eigentlich macht, was treibt einen an, jeden Tag 60 Kilometer zu laufen, wie viel Material verschleißt er da eigentlich auf dem Weg und wie sehr verschleißt er seinen Körper und was ist die Message, was ist das, was wir alle daraus lernen können. Ein wirklich gutes Interview, ein spannendes Interview. Qualität hat ein ganz kleines bisschen gelitten, weil er eben in Addis Abeba ist. Wir das Ganze digital durchführen mussten, weil aus Gründen der Nachhaltigkeit ich nicht einfach mal rübergejettet bin. Trotzdem, tolles Interview. Danke Fritz für deine Zeit. Danke dir fürs Zuhören. Wie immer gilt, bitte ganz vielen Leuten von diesem Podcast erzählen. Daumen hoch, kommentieren, schickt mir mal Vorschläge, mit wem ich noch so reden soll. Was da draußen so für verrückte Gestalten gibt, die Gutes tun und die zu wenig Gehör bekommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Los geht's.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Du bist in Addis Abeba gestern Abend angekommen. Ihr musstet kurz vorher aufhören, es ist zu unsicher. Und bei mir direkt hängen geblieben, wahrscheinlich ist das nicht gut, das zu sagen, weil man damit dann sofort alle Vorurteile bedient. Du hast noch nicht so viele AK-47 gesehen wie in Äthiopien.
Ja. So.
Verdammt, das müssen wir gleich auflösen. Aber zuerst, ey, herzlich willkommen im Goodcast, Fritz. Ich freue mich mega, dass du die Zeit gefunden hast.
Freue mich auch.
Ich habe viele Fragen, auch aus persönlichem Interesse heraus, wie sich nachher noch zeigen wird.
Sehr schön.
Ich fasse kurz zusammen, was du machst. Du bist Extremsportler. Das werde ich gleich noch hinterfragen, ob du dich selber so bezeichnen würdest und wie sich das anfühlt, da so reingeschlittert zu sein. Und du läufst durch Afrika, 11.000 Kilometer von unten nach oben und jeden Tag 60 Kilometer. Du merkst, ich komme da so selber in Stocken, weil ich mich zuerst frage, hey Scheiße, was muss einem fehlen, um das zu machen? Vielleicht fangen wir damit an. Wie warm ist es bei dir? Weil ich glaube, da können sich dann alle so reinfühlen. In Berlin sind es gerade, heute sind angesagt 33 Grad.
Ja, fühle ich hier gerade gar nicht. Also ich sitze hier im Thermoflies und Addis Ababa ist ja auf 2.500 Metern, ist hier gerade Regenzeit. Also ist mehr so Herbstwetter hier, also im Vergleich, also wenn man das jetzt so mit deutschem Herbst vergleicht, mehr so Herbstwetter. Vielleicht so 20, also vielleicht knapp 20 Grad, kühl, regnerisch, nass.
Optimal zum Laufen.
Optimal zum Laufen, ja, das Laufen ist super. Außer man wird so geduscht wie ich gestern. Also gestern war die Straße auf einmal ein Fluss und es war, also ich glaube, ich wurde noch nie so sehr geduscht. Das war echt krass. Das war auf einmal, das fing halt so ein bisschen an. Ich dachte so, okay, ziehst du mal kurz deine Regenjacke über. Und es wurde mehr und mehr und mehr und auf einmal kamen da solche Wassermassen runter. Ich konnte auch, also auf der Straße sind halt die Trucks gefahren, die haben mir dann von der Seite noch immer die Dusche gegeben. Hm. Auf dem Seitenstreifen war dann wirklich ein Fluss irgendwann. Und ja, es hat dann irgendwie auch noch so geblitzt und gedonnert. Es war dann zum Glück nach so einer Stunde vorbei. Aber es war auf jeden Fall intensiv, ja.
Was geht da in deinem Kopf vor sich?
Ich dachte, ich bin jetzt so nass, es bringt auch nichts anzuhalten. ich bin weitergelaufen und witzigerweise kam dieses, kennst du die Rocky Balboa Musik?
Ja.
Die kam irgendwie in der Playlist auf einmal genau in dem Moment hoch und dann dachte ich, naja gut, dann ist jetzt heute so ein kleiner Badass-Tag und du pushst die irgendwie durch, war irgendwie ganz witzig.
Ja, man muss das ja nochmal ganz kurz festhalten, also du läufst fast jeden Tag 60 Kilometer, rund 60 Kilometer.
Ja.
Okay, damit müssen wir die Grundfragen erstmal klären. Das ist das eine Materialschlacht? Also um dir kurz meinen Hintergrund zu geben, man sieht es heute nicht mehr, ja. Bisher habe ich mich immer ganz toll gefühlt, weil ich bin vor 2 Jahren selber einen Ultramarathon gelaufen mit 62 Kilometern. Das hat sich mit der Vorbereitung auf dieses Interview relativiert. Und es macht es jetzt auch nicht leichter, mit dem Laufen wieder anzufangen. Ja, muss man auch dazu sagen. Aber wie hast du dich darauf vorbereitet und wie stehst du das durch?
Vorbereitet habe ich mich, ja, ich glaube so 5, 6 Monate mit Lauftraining natürlich, aber auch mit viel Krafttraining. Ich glaube, den Part unterschätzen viele. Das eine ist so die Ausdauer, die man hat, die man zur Not, aber quasi auch unterwegs sich aneignen kann. Also wenn du jeden Tag immer läufst, es ist wirklich unfassbar, woran der menschliche Körper sich gewöhnt. Das kriegt man unterwegs hin. Was man vermeiden muss, ist oder sind Verletzungen. Und verletzen tut man sich durch Überbelastungen und vor allem durch falsche Bewegungen. Und je schwächer deine Muskeln sind, je weniger du an diese Laufbewegung gewöhnt bist, desto mehr geht mal der Knöchel zu weit nach außen, zu weit nach innen. Das Knie ist oft irgendwie das Problemding, aber das Knie, also das Knie trägt eigentlich nur die Symptome aus. Das heißt, wenn du kompensierst irgendwas und dann steht dein Knie ein bisschen falsch. Und wenn du das über 5 Kilometer machst, ist das kein Problem, aber wenn du das 60 Kilometer jeden Tag machst, immer wieder die gleiche Bewegung, 70.000 Schritte am Tag, irgendwann wird's dann zu viel in den Gelenken, auch in den Knochen, also auch Knochendichte und sowas spielt eine Rolle. Wenn man jetzt einfach von 0 auf 100 irgendwie 60 Kilometer am Tag läuft, dann kriegst du irgendwie Ermüdungsbrüche im Mittelfuß oder im Schienbein oder sowas. Das heißt, also zum einen machst du oder habe ich recht viel Krafttraining gemacht, um einfach die Stärke in den Beinen zu haben, um genau dem vorzubeugen. Und das andere durchs Laufen selber, viele Longruns, um eben genauso Knochen und Sehnen daran zu gewöhnen.
Okay, und wie gehst du jetzt damit um? Ich meine, ich bin auch mal 60 Kilometer gelaufen, das ist ja auch eine Willensfrage, das einmal zu machen. Du machst das quasi jeden Tag. Wie?
Ja, auch da, genauso wie der Körper sich an sowas anpasst, glaube ich, passt sich auch das Gehirn daran an. Und das irgendwann so ein bisschen wie, also das Interessante ist, wenn du mal so ganz andere Sachen machst als so der normale Alltag, dann denkt jeder so wie. Ne? Aber wenn wir jetzt alle Bauern wären und der eine sitzt im Büro und arbeitet 8 Stunden am Tag vorm Laptop, dann würde auch jeder Bauer denken, sag mal, wie schaffst du das, 8 Stunden in einem Raum zu sitzen und auf so einen blöden Bildschirm zu starren und nie in der frischen Luft zu sein? Und dann machst du das mal irgendwie 2, 3 Wochen und dann ist so, naja gut, dann gehst du halt statt irgendwie aufs Feld, gehst du dann ins Büro. Und so ein bisschen ist es auch, also natürlich nicht 1:1, aber dieser Effekt setzt irgendwann ein. Wenn du da dann einmal drin bist, naja, dann baust du halt morgens, klappst du irgendwie dein Zelt zusammen, haust du dein Essen rein, ziehst deine Schuhe an und dann läufst du halt wieder los. Also da denkst du dann gar nicht mehr so viel darüber nach. Und der innere Widerstand, also vom Gehirn, je ungewohnter irgendwas ist, desto mehr schreit ja das Gehirn, hey, ich kenne das nicht, ich will das nicht. Und je mehr du daran gewöhnt bist, desto mehr bist du dann irgendwann auch so, ah ja, das habe ich jetzt halt schon 100-mal gemacht, das werde ich jetzt irgendwie das 120. Mal, werde ich das schon auch überleben. Das heißt, da ist viel Gewöhnungseffekt dabei. Aber es gibt natürlich auch immer wieder, also jetzt gerade die letzten Tage und Wochen in Äthiopien waren super hart. Da muss man da ein bisschen tiefer graben, um sich selber noch davon zu überzeugen, dass sich das jetzt noch lohnt, hier die nächsten Kilometer und Schritte zu machen.
Guter Punkt. Was sagst du dann zu dir?
Ich glaube generell, was irgendwie so ein bisschen bei diesem Extremsport oder auch allgemein bei so Herausforderungen denken Leute, also grundsätzlich erstmal so an Schmerzen und das hart. Und ich versuche generell erstmal viel positiver daran zu gehen. Also ich glaube grundsätzlich versuche ich dabei so viel Spaß zu haben wie möglich, irgendwie von einem positiven Ding zu kommen, wer das irgendwie auf Instagram verfolgt. Wenn ich die Energie habe, dann singe ich oder ich mache irgendwie Blödsinn mit meinem Bruder, der mich auf dem Fahrrad begleitet, mit Max. Und versuchen erstmal von so einem positiven, von so einer spielerischen Art daran zu gehen. Weil je länger du irgendwie Freude daran hast und das irgendwie so spielerisch verpacken kannst, desto einfacher fällt das am Ende. Ich glaube, das ist erstmal so der erste Ansatz. Und das geht dann oft gut und manchmal klappt es dann eben auch nicht mehr. Und wenn es dann wirklich so hart auf hart kommt und du keine Energie mehr hast und die letzten Tage und Wochen, also ich bin dann irgendwann hier, jetzt also die letzten Tage hatte ich irgendwie komplett Durchfall und weiß ich nicht was, dann kannst du halt nichts mehr essen und irgendwie vielleicht nochmal eine Cola trinken, dann fehlt dem Körper jegliche Energie. Brauchst so 5.000, 6.000 Kalorien am Tag. Und
verdammt, damit hast du die Frage schon beantwortet. Die wollte ich gleich stellen.
Shit, sorry.
Nee, was soll weiter?
Ja, es ist halt so, wie wenn du irgendwie im Auto dann den Tank leer fährst, dann kommt da halt nicht mehr viel. Und dann ist es so reine Willensstärke, da dann noch weiterzumachen. Da hilft natürlich dass man jetzt irgendwie auch schon so weit gekommen ist, ne? Also ich glaube, wenn du das direkt an Tag 2 hast, dann denkst du so, boah, worauf habe ich mich hier eingelassen? So vielleicht doch nicht. Nach 160 Tagen ist dann irgendwann so, naja gut, das schaffe ich jetzt schon auch noch. Und ja, ich glaube auch so das Ding von, wir haben da drumherum eine Community aufgebaut, die super viel unterstützt. Wir machen das auch nicht um. Also am Ende geht es mir nicht irgendwie jetzt hier um einen Weltrekord, sondern irgendwo auch darum, Geschichten zu erzählen und zu zeigen, was hier in den Ländern passiert, was unsere Erfahrungen mit den Menschen sind, nicht nur in Afrika, sondern generell das Menschenbild, was wir voneinander haben, ein Stück weit zu verändern und sich das, was dahinter steht, dann vor Augen zu rufen. Und zu sagen, naja gut, jetzt den einen Tag oder diese paar Stunden schaffe ich und danach, es geht ja auch immer weiter, also es ist ja nie permanent, dass es so scheiße ist, so dann geht's halt irgendwann wieder bergauf und je mehr man das akzeptiert, dass es halt mal kacke ist und das irgendwie nicht noch zusätzlich aufplustert, also es ist ein bisschen so wie, ich glaube, das Schlimmste an der kalten Dusche ist eigentlich der Gedanke an die kalte Dusche und so diesen Schritt da reinzumachen oder von so einem 5-Meter-Turm zu springen, ist irgendwie auch so der Gedanke zu springen, ist das Schlimme. Wenn man dann einmal fällt, ist ja okay. Und wenn dann irgendwann das kalte Wasser auf einem drauf ist, ist ja auch okay. Das überlebt man ja immer. Aber der Gedanke daran, dass halt irgendwie so dieser emotionale Schmerz, den man da immer noch so oben drauf packt, und den so ein bisschen, da hast du halt irgendwann keine Energie mehr dafür, das aufrechtzuerhalten. Irgendwann nimmst du es halt einfach hin und wenn du richtig in der Scheiße steckst, dann bist du einfach sehr pragmatisch und versuchst dich daraus zu manövrieren und dann machst du halt einfach und packst so diesen ganzen, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Jammern, dafür ist dann nicht mehr so viel Platz im Kopf.
Was beides angeht, bin ich kein gutes Beispiel, weil ich springe nicht vom 5-Meter-Turm, so Punkt. Mhm. Das ist ganz klar. So ist einfach, so ist nicht meine Wohlfühlzone da oben. Muss einfach nicht sein. Und was das Kaltduschen angeht, das ist im Sommer, ist das, glaube ich, für die meisten Menschen gar kein Problem. Aber im Winter ist das ein echtes Thema. Und wir haben 3 Kinder. Ich muss eh morgens wirklich früh raus und mir vorzustellen, mich morgens um 6 unter die Dusche zu stellen und kalt zu duschen, funktioniert in meinem Kopf einfach nicht. Findet einfach nicht statt. Ich habe es probiert.
Ja.
War kacke.
aber ich glaube auch da, das ist so, ich habe, also was ich gerade mache, das ist ja auch, das ist ja so Single-Tasking. Also ich mache ja nicht viel mehr als laufen. Und was zum Beispiel jetzt gerade in Äthiopien einfach das Krasse ist, du hast so ein, der Gesamtstressload ist super hoch, weil wir haben kein Begleitfahrzeug, wir sind immer unter Menschen und Äthiopien hat 120 Millionen Einwohner. Ich glaube, das am dichtesten bevölkerte Land in Afrika, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Es ist super intensiv, die Menschen sind super laut, also so ein Gefühl von Privatsphäre oder ich habe so meinen eigenen Raum, das gibt's halt nicht. Du wirst die ganze Zeit angesprochen.
Auch beim
Und
Laufen, führen die Leute beim Laufen Gespräche mit dir?
ja, was also Gespräch ist dann, also Ferengi ist das Wort quasi für Fremder oder Ausländer. Wirst halt mehr angeschrien die ganze Zeit. Ferengi, Ferengi, you, 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 where are you go? Give me money, give me, give me, give me. Und das ist halt konstant. Und das ist halt super, also das ist halt für 5 Minuten ja mal irgendwie okay. Aber wenn du das den ganzen Tag über hast, dann setzt du dich irgendwo hin, dann bist du halt von einer Traube von 40 Kids umgeben. Das ist jetzt auch nicht entspannt. Und ja, wenn du das den ganzen Tag über hast, so Tag für Tag, dann kommt noch irgendwie so ein verstimmter Magen dazu. Und dann musst du on top noch laufen. Dann kommst du halt wirklich an dein Limit. Und was ich eigentlich damit sagen will, du hast halt irgendwie so ein Gesamtpotenzial an Stress oder an Belastung, was du den Tag über abrufen kannst. Und wenn ich in Anführungsstrichen nur laufen muss, dann habe ich halt auch extrem viel Energie fürs Laufen und kann da extrem weit kommen. Hingegen jetzt so im Alltag, wenn ich irgendwie arbeite, ich habe Kids, ich habe keine Ahnung was, dann bin ich damit halt schon zu 95% ausgelastet. Und wenn ich dann am Ende vom Tag noch irgendwie laufen gehen oder am Anfang vom Tag mich unter eine kalte Dusche stellen soll, dann habe ich vielleicht auch einfach die Energie nicht mehr dafür, mich dazu zu motivieren. Und ich hatte auch, also als wir in Nairobi angekommen sind, da habe ich auch, also habe ich es auch nicht gepackt, mich unter eine kalte Dusche zu stellen, weil also mein ganzes Nervensystem war so, nee, ich kann das einfach nicht. Und es hat echt so ein paar Tage Ruhe gebraucht, bis ich es wieder gepackt habe, mich zu motivieren, unter einer kalten Dusche zu stehen. Also ich glaube, das verkennt man auch oft, wie sehr man manchmal einfach auch gebeutelt und gestresst ist und dann eben nicht mehr die Energie hat, sich zu überwinden.
Also es war jetzt eben, du kannst das nicht wissen, aber das war Balsam für meine gebeutelte Seele. Weil so wie du es beschrieben hast, also neben der Partnerschaft zu meiner Lebensgefährtin, der Familie, also uns insgesamt als Familie, meinem Job, hast du dann eben noch ein Hobby, wie zum Beispiel das Laufen. Und gerade wenn du so auf die lange Distanz gehst, musst du einfach viel laufen. Du kommst gar nicht drum rum, als dass du viel läufst. Und nachdem ich vor 2 Jahren diesen Ultramarathon gelaufen bin und noch ein paar andere größere Laufveranstaltungen gemacht habe, die immer sehr klein waren, immer nur mit ganz wenig Menschen. Ich mag diese Massenveranstaltungen nicht, wo dann hier 20.000 Leute durch. Das ist einfach nicht meins, weil ich bin immer gelaufen, um der Natur nahe zu sein. Bin ich dann irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich dachte, scheiße, ich krieg das nicht alles unter einen Hut. Es funktioniert einfach nicht. Es geht nicht. So, jetzt kann ich meine Kinder schlecht wegschicken und meine Lebensgefährtin auch nicht und meinen Job kann ich nicht kündigen. So, irgendwas muss auf der Strecke bleiben. Naja, aber es geht nicht um mich, es geht um dich. Ich muss noch eine Frage, um meine sportlerische Neugier zu befriedigen. Wie packst du dir am Tag 7.000 Kalorien rein? Also ich glaube, man muss das für Leute in Relation setzen. Wenn ich mich richtig erinnere, ein durchschnittlicher Erwachsener hat so einen Bedarf von 2.000 Kalorien, irgendwas in dem Dreh, oder?
Ja, genau. Ich glaube, so 2000 ist so das Standardding. Genau, also so ganz, ja, also ich glaube, ich bin mehr so bei 5, 6000, nicht 7, aber ja, am Ende, also ich habe dadurch, dass wir jetzt kein Begleitfahrzeug dabei haben, esse ich halt einfach so viel wie geht, also sehr intuitiv. Und wenn ich ein Stück Brot esse, dann haue ich halt viel Erdnussbutter drauf. Und wenn ich irgendwie abends irgendwie was esse, dann kippe ich nochmal Olivenöl drauf, um so ein bisschen extra Fett und extra Kalorien zu haben. Aber ansonsten ist es wirklich, ja, also ich trinke mehr Cola, als ich jemals zuvor in meinem Leben irgendwie das gemacht hätte. Einfach um auch so ein bisschen in Getränken oder so noch zusätzlich was mit reinzukriegen. Aber der Rest ist einfach, wir essen halt was wir kriegen. Also unser Frühstück, normalerweise mixen wir uns da irgendwie ein Müsli zusammen, kippen da morgens Wasser drauf, packen Erdnussbutter drauf und dann ist gut. Und dann über den Tag gibt es irgendwie in den meisten afrikanischen Ländern Reis mit Bohnen. Jetzt hier in Äthiopien auch viel, ja, die haben halt super viel vegetarisches Essen. Injera ist dieses saure Brot, was man vielleicht, also Fladenbrot, das vielleicht der ein oder andere kennt. womit dann alles so quasi reingetunkt wird. Ja, also einfach das, was es irgendwie am Straßenrand gibt und so viel wie der Körper packt und aber auch nicht mehr. Also wenn man aktiv versucht zu stopfen, oder ich, dann hast du irgendwie einfach nur Magenkrämpfe und kannst auch nicht laufen, weil dein Magen zu voll ist. Und das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn du dich konstant bewegst, der Körper verdaut ja eigentlich in Ruhe. Wenn du da zu viel reinhaust, dann geht auch nichts mehr. Musst du so ein bisschen die Balance finden. Und ich habe mir auch ein paar Kilos draufgefuttert, so bevor ich losgelaufen bin. Die sind jetzt auf jeden Fall runter nach den letzten Tagen. Also auch wichtig, da ein bisschen Reserve mitzubringen.
Aber es ist gut, weißt du, weil es zieht diesen ganzen begeisterten Läufer und Läuferinnen, die sich dann mit ihren Gels und Riegeln auf einen 10-Kilometer-Lauf vorbereiten, auch ein ganz kleines bisschen den Stecker raus, weißt du? Geht auch anders. Kannst auch ein Brot essen und ein bisschen Obst und ein bisschen Olivenöl und geht irgendwie. Ich wohne
Ja,
in.
also ich glaube so, es ist ja, also genau deswegen mag ich dieses Ding von Abenteuer mehr als jetzt so dieser Leistungssportgedanke, wo dann alles ausoptimiert wird. Also wenn ich irgendwie versuche, einen Ironman in unter 8 Stunden zu machen, dann muss ich halt genau meine Nutrition timen und das irgendwie alles perfekt ausreizen. Und gucken, also die Forschung ist ja crazy. Also dann geht es irgendwie nicht mehr nur um Kohlenhydrate, sondern dann wird irgendwie geguckt, dass sich Fructose und Glucose und weiß ich nicht, dann noch in der richtigen Balance da irgendwie hab. Und das kann man alles machen, aber ich habe auch mal einen Ironman irgendwie vor 4 Jahren gemacht und allein dieses spezifische Training und all das, also mir geht dann die Freude daran verloren, wenn man das alles so ausoptimiert, dann für mich, dafür mache ich es irgendwie nicht. Und genau, das andere ist halt so Pi mal Daumen. Also und mit 80-20 kommt man ja meistens auch weit. Also
Das
wenn
musst du
ich
erklären,
jetzt.
das ist auch eine Regel, nach der ich lebe. Also das Pareto-Prinzip. Darauf spielst du an,
Genau.
oder?
Ja, genau. Also ja, dass du so mit 20% Effort kriegst du halt 80% des Gewinns raus und danach die nächsten 80% Effort geben dir dann noch die letzten 20% quasi Gewinn dazu. Aber es ist halt nicht mehr proportional. Und wenn du ungefähr weißt, so Fett hat halt am meisten Kalorien, ich brauche viel Kalorien, also esse ich irgendwie relativ viel Fett. Und mein Körper, wenn ich Ausdauersport mache, dann verstoffwechselt der Kohlenhydrate, also muss ich irgendwie Kohlenhydrate reinkriegen. Wenn man die zwei Sachen irgendwie grob weiß, dann ist okay, dann fährt man damit schon mal ganz gut. Und genauso ist es jetzt für jeden Hobbysportler auch, ob ich jetzt, wenn ich halt die letzten 5 Stunden vor irgendeinem Sport keine Kohlenhydrate gegessen habe und dann auf einmal laufe, dann bin ich wahrscheinlich irgendwann leer. Und wenn ich einen längeren Lauf mache, dann ist erstmal egal, ob ich da ein Gel, einen Riegel oder eine Banane esse. Hauptsache, irgendwann nach so 1, 2 Stunden schiebe ich da mal ein bisschen was nach, damit der Motor nicht leer läuft. Ich glaube, das ist erstmal so die Grundregeln, und alles andere, da kann man dann ins Detail gehen, wie man möchte, aber ich glaube, so das Grundprinzip funktioniert da immer noch am besten.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Bevor wir jetzt gleich so ein bisschen den Themenblock wechseln und dahin gehen, warum du das Ganze eigentlich tust und was du so auf deiner Reise erlebt hast, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es passt ganz gut in unser Gespräch gerade rein. Es gibt diesen Ultramarathon rund um den Mont Blanc, den UTMB. Kennst du das?
Ja,
Hast du das
kenne
mitbekommen,
ich.
dass es gerade ein Amateur gewonnen hat? Und
Habe ich
zwar,
nicht mitbekommen, ne. Ne.
es gibt eine Schuhmarke Hooker und einer
Ja.
ihrer Schuhdesigner, deswegen gucke ich gerade auf mein Telefon, weil ich es ein bisschen ablesen muss, der heißt Vincent Bouillard, hat das Ding gewonnen gerade. Und zwar völlig aus dem Nichts. Keiner hat ihn auf dem Schirm gehabt. Die Überschrift dazu ist Amateur Runner wins UTMB with shoes he designed himself. Und ich finde es so großartig, dass ein Amateur, obwohl die sich alle, so wie du es eben auch beschrieben hast, so akribisch vorbereiten, weißt du, kommt ein Amateur um die Ecke und gewinnt das Ding. Fand ich, das ist eine schöne Anekdote. Warum machst du das Ganze? Warum sitzt du nicht zu Hause rum und machst weiter irgendwas mit BWL und Startup?
Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen Probleme mit Extremen. Ich bin nie so gut, das irgendwas moderat zu machen. Verliere mich dann immer so in der nächsten extremen Herausforderung. Ich glaube, das irgendwie wieder so eine Eskalationsstufe davon. Aber ich bin am Ende, wie du es gerade gesagt hast, habe ich mal habe ich BWL studiert, auch im Büro gesessen, ein Startup in dem Sinne gehabt mit zwei Freunden und irgendwann gemerkt, gut, ich habe jetzt 3 Jahre lang habe ich in einem Investmentfonds gearbeitet und das war nie irgendwie meine Idee oder mein Traum, irgendwie erfolgreicher Investor, geschweige denn reich oder irgendwie, weiß ich nicht, sonst was zu sein. Es war so eine Herausforderung, kann ich da irgendwie in dieser schnellen Finanzwelt mithalten? Das habe ich mir irgendwie bewiesen und danach habe ich eigentlich den Traum von meinem Chef gelebt, der irgendwie einen Fonds aufbauen wollte, aber ich wollte nie einen Fonds aufbauen. Und das, ja, wenn du da so viel Zeit jede Woche reinsteckst, arbeitest dann irgendwie 80 Stunden die Woche, das ist es dann irgendwie einfach nicht wert. Das steht dann in keiner Relation, auch wenn es vielleicht intellektuell spannend ist. Und dann habe ich mit zwei Freunden zusammen eine Firma aufgebaut und da war es dann irgendwann ähnlich. Dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, arbeite ich nicht, weil die Firma mir wichtig ist, sondern meine Freunde sind mir wichtig und denen ist die Firma wichtig. Und auch dann sind irgendwie so 100 Stunden, die du da dann als Gründer irgendwie reinsteckst, ist halt auch nicht wert. Und dann wusste ich irgendwie nicht so richtig, wohin. Dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin 10 Monate auch in Afrika unterwegs gewesen, im Süden und im Osten des Kontinents. Und habe da unfassbar, also ich dachte, ich habe ganz viele tolle Naturerfahrungen und bin irgendwie mit mir und dem Fahrrad und so ein bisschen auf Selbstfindung. Und ich dachte, ich gehe so ein bisschen auf Selbstfindungsreise und bin mit mir und meinem Fahrrad und der Natur. Und das hat dann aber gar nicht funktioniert, weil in Afrika sind überall Menschen auf den Straßen und ich war immer unter Menschen. Aber genau das war dann auch das Schöne daran und die größte Bereicherung. Also ich habe so viel Support, Gastfreundschaft, Liebe erfahren von den ganzen Menschen, die ich getroffen habe. Das war die größte Bereicherung an dieser Reise. Und das Schockierende war dann, als ich wiedergekommen bin, dass jeder so viel Negatives erwartet hat und so viele negative Stereotypen da waren im Sinne von, was ich alles an schlimmen und gefährlichen Erfahrungen gemacht hätte und das muss ja unfassbar gefährlich sein und was irgendwie Schlimmes passiert wäre und das war einfach nicht der Fall. Also das hat komplett es war das komplette Gegenteil von dem, was ich erfahren habe und du bist unter Menschen, die ein sehr simples Leben, aber mit einer Grundpositivität, mit einer Grundruhe dich anlächeln und dann steht dir auf einmal in Berlin jemand mit so einem todernsten, gestressten Gesicht gegenüber und fragt dich, ob ich keine Angst gehabt hätte. Und ich denke mir, ich habe jetzt gerade mit dir zu sprechen, macht mir mehr Angst, als ich irgendwie jemals auf dem Fahrrad hatte. Und ich dachte, das kann irgendwie, also der Kontrast ist so groß. Und wo kommt irgendwie dieses Misstrauen her? Auch innerhalb von Berlin, Deutschland, Europa, weiß ich nicht. Also macht ja keiner Hitchhiken, kannst du ja eigentlich nicht mehr. Kann ja, also heutzutage kannst du ja keinen mehr mitnehmen. Passiert, kann ja sonst was passieren. Ja, hä? Also, was soll denn da passieren? Aber genau das zu zeigen, dass Menschen im Grunde gut sind und dass irgendwas mit unserem Menschenbild nicht stimmt, war dann der Antrieb dafür zu sagen, okay, ich mache diesen Lauf und vielleicht nochmal kurze Rolle rückwärts. Ich habe bei der Radreise jemanden kennengelernt. Ich habe beim Radfahren zwischendurch einen kleinen Triathlon gemacht und da habe ich einen Südafrikaner, Henry, kennengelernt, der sagte, er wolle als nächstes Projekt Kapstadt-Kairo zu Fuß machen und einen neuen Weltrekord aufstellen. Und ja, ich war eh gerade dabei, Fahrrad zu fahren und die Idee hat mich irgendwie voll gefesselt, das als Herausforderung zu nehmen und das mit einem übergeordneten Zweck zu verbinden, das hat mich irgendwie voll gekriegt. Und dann war ich weiter auf dem Fahrrad unterwegs und habe länger drüber nachgedacht. Und in Kombination mit den Erfahrungen dann nach meiner Rückkehr habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt.
Also könnte man das so zusammenfassen, dass du dir ein maximal ungeschütztes Fortbewegungsmittel gesucht hast, wie das Laufen, um zu zeigen, dass es sicher ist, auch durch so einen vermeintlich gefährlichen Kontinent einmal quer durchzulaufen?
Ja, also genau das eigentlich der Ansatz zu sagen, es gibt kein Sicherheitskonzept. Das Sicherheitskonzept ist, ich mache mich verletzlich und ich bin positiv und ich zeig eigentlich innere Stärke. Und dieses Laufen ist, also es verbindet auch krass, weil du zeigst keine Macht, du zeigst keinen sozialen Status und du zeigst keine Macht, du zeigst nur deine innere Stärke. Dadurch, dass du zeigst, du bist stark genug, jeden Tag diese Distanzen zurückzulegen. Aber du leidest körperlich und ich lag mit, keine Ahnung, Straßenarbeitern irgendwo unterm Baum im Schatten, weil uns irgendwie die Mittagshitze auf den Kopf brutzelt und du hängst mit denen da und die quasi, du bist mit denen auf einer Ebene, weil du gerade durch das gleiche Leid gehst und dann kommst du in irgendwelche Hauptstädte und bist mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Unternehmern oder irgendwelchen Botschaftern, die werden auf dich aufmerksam und die setzen sich auch zusammen mit dir an einen Tisch, weil die gleichermaßen beeindruckt sind. Und das ist das Schöne daran, dass das so, ja, also über so soziale Grenzen und Strukturen hinweggeht. Da kann irgendwie jeder sich ein Stück weit mit identifizieren. Und bisher hat keiner diese quasi, ja, dass wir so vulnerabel und angreifbar sind, hat eben keiner ausgenutzt, sondern im Gegenteil, die Leute unterstützen und supporten dich. Und das ist genau der Ansatz eigentlich, ja, diesen Kontrast zu zeigen.
Wie teilst du diese Geschichten? Also du nimmst das ja jetzt alles selber wahr. Im Grunde bist du ja so ein ganz kleines bisschen wie ein Schwamm, der das gerade alles aufsaugt. Und deinem Gedanken folgend, müsstest du ja jetzt den Menschen mitteilen, was du erlebst. Wie machst du das?
Ja, also das ist leider ein Stück weit die Krux. ich glaube, je mehr man darum herum aufbaut also hätten wir jetzt zum Beispiel ein Begleitfahrzeug oder mehrere Begleitfahrzeuge, ein Kamerateam, irgendwie ein Social-Media-Team mit dabei, dann könnte man viel mehr live teilen. So sind es mein Bruder und ich und Max sitzt auf dem Fahrrad und wir teilen, was wir erleben, live bei Social Media und versuchen das mit den Mitteln, die wir haben, irgendwie hinzukriegen, da täglich zumindest in Stories Updates zu posten, hin und wieder auch ein Reel. Aber die Möglichkeiten sind einfach begrenzt, ob des kleinen Teams. Das heißt, also live teilen wir das gerade über Social Media und der Rest wird dann im Nachgang passieren. Vielleicht ein Buch, Vorträge, Workshops, was auch immer sich daraus entwickelt. Gibt irgendwie viele Möglichkeiten. Aber auch da, also wir hatten am Anfang natürlich die Idee, krass, Weltrekordlauf, wir ziehen das irgendwie groß auf, das kriegt super viel Aufmerksamkeit, aber da ist so ein bisschen die Krux, dass du je krasser du das Produkt machst und je mehr du am Limit damit bist, überhaupt das zu realisieren, was du gerade machst, desto weniger Kapazität hast du natürlich, das Ganze dann zu vermarkten und zu kommunizieren. Aber wenn du es nicht kommuniziert bekommst, dann geht dir auch keiner auf deine Story aufmerksam. Und da sind wir einfach kapazitätstechnisch an den Grenzen, das live übertragen zu können und alles so dokumentieren zu können. Sind aber auch dabei, das, was wir machen, zu filmen und danach hoffentlich auch eine Doku an den Start zu bringen. Also es gibt Sachen, die sich auch im Nachgang machen lassen und wie gesagt live über Instagram.
Willst du ganz kurz sagen, welches euer Instagram ist?
Es ist Fritz, FRITZ_Adventure oder Unterstrich Adventure.
Sehr gut. Fritz, sag mal, was ich mich vorhin schon gefragt habe, und ich will die Frage jetzt trotzdem noch gestellt haben, weil ich sitze ja hier quasi in dieser Blase drin. Ja. Und mit einem bisschen einem anderen Hintergrund, weil ich mich sehr mit den Wahlen in Ostdeutschland, wie sie gerade gelaufen sind, beschäftige und mich frage, woher eigentlich diese Berührungsängste kommen und was da eigentlich in der Birne der Menschen kaputt ist. Was ist deine Theorie, warum das so ist, dass Menschen, die eigentlich super privilegiert in Europa leben, dir so eine komischen Fragen stellen, aus denen ja sehr viel Angst spricht? Woher kommt das?
Ich glaube, das so singulär zu beantworten, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, es gibt also so einige Sachen, die irgendwie dazu führen. Ich glaube, das merke ich teilweise bei meinen Eltern, wenn ich, also gerade wenn man so, ich sag mal, so minimalistisch unterwegs ist, so, wir haben ja nicht, also wir können ja nur das Minimale einpacken und mitnehmen. Ich habe gar keinen Bezug zu Besitz. Also Besitz ist für mich eigentlich so Kosten. Also ich muss das auch noch besitzen. Also ich habe kein Problem damit, Geld auszugeben für Essen und Trinken, was ich irgendwie konsumieren kann. Aber wenn ich irgendwas kaufe, dann muss ich es A bezahlen und B muss ich es dann noch besitzen. Aber ich glaube, wenn man einmal so damit anfängt, Besitz zu akkumulieren, dann hat man irgendwie so Angst, das zu verlieren und dass einem irgendwer was wegnehmen kann. Und ich merke das teilweise, ich komme dann wieder und dann müssen Dinge irgendwie, alles muss 5-mal abgeschlossen werden und alles muss irgendwie hier weggesperrt werden, weil das könnte ja irgendwer klauen. Ich denke mir so, hä, wer soll denn, also da wartet doch jetzt keiner drauf, dass ich da irgendwas hinstelle und wieso will mir denn immer irgendwer was wegnehmen? Aber so dieser Grundgedanke von was wegnehmen ist, glaube ich, ist total präsent in Deutschland. Den ich irgendwie über diese Reisen so ein bisschen verloren habe. Also das ist eine Sache, die mir auffällt. Ich glaube, generell ist man so ein Stück weit das Ergebnis von dem, was man, also unsere Realität ist ja das, was wir irgendwie an Informationen konsumieren. Meine Realität ist, ich bin vor 2 Jahren, 10 Monate saß ich hier auf dem Fahrrad, bin tagtäglich Menschen begegnet auf dem afrikanischen Kontinent und habe immer positive Erfahrungen gemacht. Ich war, bin sonst auch irgendwie vor 6 Jahren, war ich 4 Monate in Südamerika, auch mit dem Fahrrad, habe da nur positive Erfahrungen gemacht. Bin jetzt seit über einem Jahr auf dem afrikanischen Kontinent und mache nur positive Erfahrungen. Und das spiegelt sich irgendwie wieder in meinem Denken und in dem, wie ich mich verhalte. Und wenn ich aber diese Erfahrung nicht habe, sondern andere Informationen konsumiere, und auch Stichwort Wahlen, da habe ich irgendwie echt und das ist irgendwie echt eine Frage, die ich mich stelle. So, was bringt es eigentlich, all das zu dokumentieren, was ich hier mache? Und auch jetzt mit dir den Podcast aufzunehmen und auch irgendwie im LinkedIn-Feed oder sonst was irgendwo zu schauen. Und egal, was ich poste und egal, was ich publiziere, das kommt ja bei den Leuten, die anderer Meinung sind, nicht an, weil deren Feed ist ja nicht auf meine Inhalte, also da kommen meine Inhalte ja nicht rein. Und deren Inhalte sind, ich kenne deren Feeds nicht, aber die Informationen, die in ihrem Social Media konsumieren, sind ja deren Realität. Und da sind vermeintlich ganz andere Inhalte drin, die irgendwie die Angstspirale spielen. Und irgendwo da dazu zu einem Denken führen, okay, da sind irgendwie Leute, die wollen mir irgendwie was wegnehmen. Und deretwegen wird es jetzt irgendwie hier schlechter. Wobei es ja eigentlich, also wenn man so ein bisschen auf Kolonialgeschichte und so schaut und was ja auch der Kapitalismus und der Imperialismus irgendwie macht, also es ist ja vollkommen absurd, dass da jetzt Leute ja als die Bösen dargestellt werden, die eigentlich die Opfer sind. Also auch das ist ja das Absurde, dass da eigentlich seit Jahrhunderten ausgebeutet wird. Und wenn man jetzt irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben will und völlig zu Recht auch nach Deutschland geht und sagt, hey, also ne, das ist ja nicht, ist ja nicht rein der Verdienst der Deutschen, dass wir irgendwie Wohlstand haben. Also das fußt ja auch ganz viel irgendwie auf der Arbeit anderer Länder und vor allem auch der Ressourcen anderer Länder. wenn da Leute irgendwie partizipieren wollen, ja, absolut. Also natürlich, da kann man doch nicht sagen, wir bauen da jetzt Mauern und aber ja, also ich glaube, das hat ganz viel mit den verschiedenen Realitäten zu tun, in denen wir leben und dem ja immer weniger werdenden Austausch, glaube ich, der durch individualisierte Feeds zustande kommt und ja weniger ausgeglichenen Informationsaustausch oder Konsum.
Ja, voll spannende Gedanken. Ich würde dich gerne ermutigen, trotzdem das weiterzuteilen, was du machst, weil das ist, selbst wenn du die Befürchtung hast, dass es nur in deiner Bubble landet, bin ich fest davon überzeugt, dass das ist ja kein geschlossenes Gebilde, weißt du? Das ist ja mehr wie so eine permeable Schicht. Da geht mal ein bisschen was rein, da geht ein bisschen was raus. Du verlierst Leute, du gewinnst Leute dazu. Und ich finde das total wichtig, die Information auch offen zu halten für Menschen, die sich da anfangen für zu interessieren oder die vielleicht angestiftet durch jemand anders. Es ist ja nicht gesagt, dass nicht in irgendeiner Familie die Tochter, der Sohn, wer auch immer um die Ecke kommt und sagt, hier, beschäftige dich doch mal mit dem Typen, der rammelt da gerade durch Afrika und erzählt Geschichten darüber, wie das ist, mit den Leuten da ins Gespräch zu kommen. Deswegen, ich finde das total wichtig, wenngleich ich deinen Gedanken nachvollziehen kann, dass es unter Umständen nur in dieser Blase bleibt und dort nicht rauskommt. Ich glaube ja, dass je lauter du brüllst, desto mehr Leute hören dich. Weißt du?
Ja, also ich werde doch nicht aufhören, aber ich glaube, zugrunde legend gesellschaftlich, so warum es irgendwie mehr Spaltung gibt, ich glaube, das schon einfach, also das trägt schon echt dazu bei, dass weniger Informationen von der einen auf die andere Seite fließt. Und ich glaube, das ist so, ich denke oft so ein bisschen darüber nach, wie über Hunde, die ja so als bester Freund des Menschen verstanden werden und die ja auch mega lieb sind. Also es gibt ja unfassbar viele tolle Hunde. Und genauso weiß man ja auch, es gibt irgendwie Hunde, die beißen. Und das liegt ja nicht daran, dass Hunde per se schlecht sind, sondern es gibt halt Hunde, die wurden irgendwie geschlagen und sind traumatisiert und agieren dann auf Basis dieser negativen Erfahrungen. Und ich glaube, irgendwie dem Menschen gestehen wir das nie ein. Also dem Menschen, da unterstellen wir immer, nee, der ist dann per se schlecht oder böse. Aber ich glaube, auch da ist einfach ganz viel Ergebnis, das nicht irgendwie DNA und das nicht per se böse, sondern das erstmal im Grunde gut. Außer da wird halt so viel draufgeschlagen und so viel draufgehauen, dass man sich am Ende nicht mehr anders zu helfen weiß. Und auch das sind Dinge, die man hier teilweise auf den Straßen erlebt, wo du Leute hast, die ja, die einfach literally geschlagen werden als Kinder und das Zeit für Zeit und Tag für Tag und wo du dann auch merkst, okay, wenn die Kids mir hinterherrennen, ich muss sie einfach dermaßen zusammenschreien, ansonsten verstehen die, also ansonsten ist es einfach Spiel für die und die nehmen mich irgendwie aus wie so Moskitos. Das nehme ich den Kindern nicht persönlich übel, aber das ist einfach die einzige Sprache, die sie dann irgendwie verstehen, weil die Alternative ist irgendwie, sie werden von irgendjemandem mit einem Stock geschlagen. Das heißt ja nicht, dass das irgendwie böse Menschen sind. Und genauso ist es, glaube ich, auch, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, wenn du irgendwie bestimmte Erfahrungen in deinem Leben machst und irgendwie bestimmte positive Erfahrungen nicht machst und dann noch mit Informationen und Ängsten konfrontiert wirst, dass du dann in irgendeine Denkrichtung verfallen kannst, die ein Stück weit menschenverachtend ist. Also ich kann es mir schon herleiten. Also,
ja, ich würde aber einen Punkt würde ich machen. Das ist mir echt wichtig, weil den muss ich wirklich machen. Ich verstehe, was du sagen willst und ich glaube, dass kurz gegriffen man allen Menschen eine zweite Chance geben kann, aber ein ausgemachter Nazi und Faschist ist halt ein ausgemachter Nazi und Faschist. Da ist mir auch scheißegal, ob der als Kind geschlagen wurde oder nicht, der ist dann halt einfach ein ausgemachter Nazi und Faschist, aber also gerade mit dem Blick, was wir jetzt gerade gesehen haben mit den Wahlen, wird der gibt es gerade zu viele Bestrebungen, das zu relativieren, weißt du? Deswegen bin ich da ganz vorsichtig.
Ach so, ja, also relativieren will ich es nicht.
Nee, so wollte ich nicht verstanden wissen. Es war kein Aber, sondern ein Und.
Absolut, absolut.
Also, du bist jetzt in Addis Abeba. Auch das hatten wir vorhin kurz besprochen. Ihr könnt eure Reise so nicht fortsetzen, wie ihr eigentlich wolltet, sondern ihr schippt jetzt einmal rüber auf die, nicht auf die andere Seite, aber quasi ein bisschen weiter weg, in Senegal, und rennt dann im Westen hoch. So, wie lange planst du jetzt noch weiter zu laufen?
Es sind noch gut 3.500 Kilometer. Also 2 Monate. 2 Monate sollten es sein, und dann Mitte November ist dann gut gewesen. Ja.
Was macht das mit dir, der Gedanke, dass es Mitte November vielleicht ist das ja erstmal nur ein Zwischenziel, aber dass es das dann erstmal war?
Ja, auf der einen Seite, ich glaube, so, ich bin dann auch, also irgendwann ist dann auch gut gewesen, so. Also ist jetzt kein schlimmer Gedanke, wenn man jetzt nicht mehr jeden Tag einen Ultramarathon läuft. Und ich glaube, so auf persönlicher Ebene ist es so, die, was dann so ein bisschen hochkommt, was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Also mit ich habe mal irgendwann BWL studiert, ich habe irgendwie so Business verfolgt, ich habe jetzt irgendwie ganz andere Erfahrungen gemacht, und da gibt's, also ich glaube, der rote Faden sind, wenn dann, die Extreme, in die ich gehe oder gegangen bin, und einfach so auf persönlicher Ebene, was mache ich jetzt mit dem Ganzen, und vor allem, wie kann ich wirken, wie kann ich effektiv genau die Ideen, die ich, oder die Erfahrungen, die ich hier mache, so kommunizieren, dass es einen positiven Effekt hat und ich irgendwie meinen Mitmenschen was mitgeben kann. Und ich glaube, das Laufen an sich, das kriege ich irgendwie hin, mich irgendwie physisch pushen, so, das habe ich mir bewiesen, das kann ich. Und das jetzt irgendwie umzuwandeln in, wie kann ich auf einzelne Menschen, wie kann ich auf die Gesellschaft einwirken? Ich glaube, das wird die Herausforderung dann sein, wenn ich wieder da bin. Und alles Weitere, welche Türen dann offen stehen, was konkret irgendwie da dann kommt, bin ich irgendwie selber gespannt. Also ich glaube, auch das ist das Schöne an diesem Weg, den ich gerade gehe. Da gibt's halt keinen 5-Jahres-Plan, und ich hätte auch irgendwie, also wenn es ihn gäbe, würde ich ihn auch nicht wissen wollen. Also ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen, als zu wissen, so sieht mein Leben in 5 Jahren aus. Ich bin froh, das zu wissen, und es gibt auch ein bisschen Sicherheit. Irgendwie, es gibt so ein paar Optionen und irgendwie ein paar Türen stehen offen, und durch welche man dann am Ende geht, ist offen. Und ich habe auch gerade nicht die Kapazität, mir da konkret Gedanken drum zu machen. Deswegen, das geht's dann irgendwann im November, Dezember zu durchdenken.
Gut, ich melde mich hiermit schon mal an für ein Interview dann im Dezember. Wenn du ein bisschen Zeit hattest, das zu reflektieren und auch so die ersten Schockerlebnisse hattest, wenn du wieder zurück bist, dass wir dann nochmal darüber sprechen. meine letzte Frage für dich. Normalerweise stelle ich die Frage ein bisschen anders. Normalerweise stelle ich die Frage immer so, dass ich die Leute bitte, einen Song zu benennen, mit dem sie den Podcast beenden wollen. Ich würde dich bitten, mir den Song zu nennen, den du in der zurückliegenden Zeit, die du jetzt schon gelaufen bist, am häufigsten gehört hast. Kannst du auf deinem Telefon nachgucken, welches der Song ist?
Ich habe ja viel Zeit, und ich bin Fan davon, irgendwas auch viel Zeit zu geben. Und deswegen ist Purple Rain.
Fritz, ich danke dir ganz herzlich für das Interview.
Danke dir.
friend. Baby, I could never steal you from another.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko.